Deutschlandfunk.
Im Iran knallt es. Schon wieder. Seit Ende Dezember gibt es Proteste. Am Anfang waren es vor allem wütende Händler in der Hauptstadt Teheran, die gegen die Abwertung der Währung, die hohen Preise und die miserable Wirtschaftslage auf die Straßen gingen. Doch innerhalb von Tagen ist daraus eine neue, riesige politische Protestwelle in weiten Teilen des Landes geworden. Viele Menschen skandieren Tod dem Diktator. Und sie meinen damit den obersten Führer des Landes, Ali Khamenei. Die Polizei geht äußerst brutal gegen die Demonstranten vor. Es gibt hunderte Tote und viele Verletzte. Nun soll es Verhandlungen mit den USA geben, nachdem US-Präsident Donald Trump mit einer Intervention im Iran gedroht hatte. Das ist zumindest der Stand bei Redaktionsschluss für diese Folge am Dienstag, dem 13. Januar. Immer wieder flammen im Iran Proteste gegen die religiöse Diktatur auf. Dabei spielen auch die Frauen des Landes eine tragende Rolle. Sie gehen todesmutig auf die Straßen, schneiden sich die Haare ab und reißen sich die aufgezwungenen Kopftücher herunter. Der Gottesstaat reagiert mit voller Härte, mit Unterdrückung und Folter, mit Haft, mit Todesurteilen, zuletzt auch mit der Abschaltung des Internets. Wie wurde der Iran zu diesem Gottesstaat, der er heute ist? Und warum hält sich das Regime trotz der Proteste und internationaler Sanktionen noch immer? Aus aktuellem Anlass sprechen wir heute über den Iran. Ihr seid bei Der Rest ist Geschichte, ein Deutschlandfunk-Podcast. Ich bin Antran. Und die angekündigte Folge zur Geschichte der Sowjetunion, die kommt dann nächste Woche. Hallo, hallo, hier ist Antran in Köln.
Hallo, grüße Sie, hier ist Reinhard Baumgarten.
Reinhard Baumgarten ist Journalist im Ruhestand. Er war lange ARD-Korrespondent und von 2011 bis 2018 zuständig unter anderem für den Iran. Das Besondere, damals gab es noch ein ARD-Büro in der iranischen Hauptstadt Teheran. Heute berichten kaum noch westliche Journalisten dauerhaft aus dem Land. Ein Visum zu bekommen ist schwierig und die Lage viel zu gefährlich. Wenn wir jetzt in Ihre Korrespondentenzeit zurückschauen, was war Ihr erster Eindruck von diesem Land, Iran?
Krass.
Okay, warum krass?
Es war deswegen krass, weil ich zum Jahrestag des Todes von Ayatollah Ruhollah Khomeini im Iran war und dann auch zu der Kundgebung gegangen bin. Und es war wirklich unglaublich viele Menschen. Es wurden viele Gaben verteilt, woraus ich schloss, dass die Leute, die da hingehen, freundlich aufgefordert wurden und belohnt wurden und belobigt wurden. Viele haben auch ihre Pässe abstempeln lassen, dass sie dort waren. Also die haben was dafür bekommen. Und das machte so Klick in meinem Kopf. Klar, vieles ist inszeniert. Toll war es, als wir damals als Pressevertreter auf eine eigene Bühne gestellt wurden und vor uns liefen dann so ein paar Dutzend Leute, auf die Plakate hochhielten mit den üblichen Sprüchen wie Markbar Amerika, Tod für Amerika und Markbar Israel, Tod für Israel. Und das war alles inszeniert. Als die Kameras dann ihre Bilder hatten, das dauerte so 10 Minuten, da haben die gewunken. Das waren natürlich vor allem regionale Kameras, also iranische Kameras, haben ein Zeichen gegeben, okay, wir haben es im Kasten. Und dann haben die Klaköre auch direkt aufgehört. Ja, die waren auch gar nicht schlecht drauf. Also es war nicht so, dass die wirklich vor Hass sprühten, sondern es war inszeniert. Das war fürs iranische Publikum im Abendfernsehen. Und es war auch für die ausländischen Sender zum Teil, die das dann übernommen haben. Aber für mich war es halt total spannend zu sehen, dass diese riesige Menschenmasse, die da eben zu diesem Tag gekommen war, gar nicht so negativ drauf waren. Klar, die kamen, um Ayatollah Khomeinis zu gedenken, aber diese ganze Propagandashow, die da abgespielt wurde, das war wirklich von oberster Stelle wunderbar geleitet. Was sich aber dann verfestigt hat, war der Eindruck, dass nicht nur die iranischen Medien auf diesen Stumpfsinn, auf diesen Quatsch abfahren, sondern eben auch viele sogenannte westliche Medien, wann immer irgendwo eine Schar zusammenlief, die Fäuste ballte und Parolen rief, gingen dann die Kameras an, die Mikrofone gingen in die Höhe. Und so wurden immer wieder bestimmte Klischees und Sentimente und Vorurteile, die wurden einfach immer schön weiter transportiert.
Wie haben Sie sich davor bewahrt als Journalist?
Also ich möchte mal so sagen, ich war kein Greenhorn mehr, als ich in den Iran kam. Hatte ich schon sehr viel Arabien-Erfahrung gesammelt. Und das Regime in Teheran ist da einfach nochmal eine Spur skrupelloser gewesen als jetzt die arabischen Regime. Zumindest zu der Zeit, als ich noch Korrespondent in Kairo war. Ich war ja von 2001 bis 2006 fest in Kairo. Habe also diesen ganzen Wahnsinn von 9/11 miterleben müssen, weil die Täter kamen zumeist aus meinem Gebiet. Ich war also in gewisser Weise schon ein bisschen vorbereitet und gelinde gesagt vielleicht auch etwas abgehärtet.
Hm. Welche Zwischentöne, welche anderen Stimmen haben Sie denn da noch gefunden neben dieser großen Propagandashow? Wie haben Sie die ausfindig gemacht?
Also die Leute, die da waren, die waren entweder bestellt oder überzeugt. Aber am besten hat es funktioniert eben über Freunde, die ich schon hatte, feste Freunde, iranische Freunde, die mich dann wiederum mit anderen bekannt machte. Und da war mir relativ schnell klar, dass das Bild, das wir vom Iran über unsere Medien vermittelt bekommen, oft nicht stimmt. Also wir haben einfach seit 1979 dieses Stereotyp von verhängten Frauen mit Hijab. Das hat sich so eingebrannt, das ist auch fast in jedem Film über den Iran, muss das quasi so ein bisschen als Kronzeuge dann noch herhalten. Ich habe aber schon erlebt, als ich da anfing 2011, als ich dann fest dieses Büro hatte, dass die Kleiderordnung beispielsweise im Norden Teherans, aber auch in anderen Städten, in denen ich war, in Isfahan, in Karaj, dass die Kleiderordnung gerade bei den Frauen viel lockerer gehandhabt wurde, als das, was so vermittelt wurde, gerade in den westlichen Medien.
Und wie offen haben die Menschen dann mit Ihnen gesprochen?
Die waren mir als Deutschen gegenüber sehr freundlich, neugierig und offen. Also ich habe eigentlich so gut wie keine Ablehnung erfahren, nur wirklich von den Leuten des Regimes, also von irgendwelchen Pastaran, Religionswächtern, oder Basij, das ist diese Miliz, die so im Volk hier Unwesen treibt. Das sind sehr viele, ne? Wir reden hier von über 1 Million Menschen, diese sogenannten Basij. Die waren mir gegenüber gleichgültig bis ablehnend. Aber so im Allgemeinen, wenn ich so unterwegs war, ich bin jetzt nicht der orientalische Typ. Ich bin so der Ginger-Typ, ja, rotblond mit entsprechendem Bart und Weißbrothaut, also schon erkenntlich, dass ich kein Iraner, kein Araber, kein Afghaner oder Türk oder Inder bin. Man hat mich schon als Europäer oder eben Amerikaner, aber die meisten haben schon richtig getippt, mich als Europäer erkannt. Und die Deutschen standen und stehen eigentlich auch relativ gut im Kurs bei den Iranern. Die mögen die deutsche Kultur, sie mögen die deutsche Wirtschaft. Es gibt kaum noch Spuren von der deutschen Wirtschaft im Iran inzwischen durch die Sanktionen und den knallharten Verdrängungswettbewerb Chinas ist die deutsche Wirtschaft da im Grunde genommen so gut wie raus.
Wie war denn die politische Situation in den 2010er Jahren für Sie?
Das war total spannend. Ahmadinejad war Präsident und solange Ahmadinejad an der Macht war, war es schwierig. Nicht nur wegen Visum, sondern insgesamt auch die Berichterstattungslage. Ich wurde also sehr stark, ich will nicht sagen überwacht, aber wenn ich so unterwegs war, waren eigentlich oft Leute, die sich so hinter mir unauffällig bewegten und guckten, was ich machte. Es wurde tatsächlich besser dann mit Rouhani. Der war ja angetreten als Reformkandidat. Und viele Leute hatten echt Hoffnung, dass sich jetzt viele Dinge bessern. Es hat sich aber nicht viel gebessert. Es hat sich deswegen nicht viel gebessert, weil der Präsident im Iran nicht wirklich viel zu sagen hat. Da gibt es diesen Ali Khamenei, das ist der Nachfolger von Ayatollah Khomeini. Und dieser Ali Khamenei ist eben der oberste Revolutionsführer. Der bestimmt im Grunde genommen die großen Eckpfeiler der Politik, sowohl was die Innenpolitik angeht, ob es jetzt um Kopfbedeckung, Hijab oder Kopftücher oder Verhüllung von Frauen geht oder ob es um die Außenpolitik geht, ob es um die Nuklear-Atompolitik geht. Das macht im Grunde genommen Ali Khamenei mit seinem engsten Kreis.
Haben Sie denn damals schon gedacht, haben Sie geahnt, dass einige Jahre später solche Protestwellen auf das Land zurollen würden?
Ja, definitiv. Also das, was im Volk gärte, das brach nicht erst in den 10er Jahren los. Das war ja schon 2009. Dadurch, dass eben Ahmadinejad bestätigt wurde vom Wächterrat und dann eben auch vom obersten Revolutionsführer Khamenei und gesagt wurde, ja, hat die Wahl gewonnen und er macht den Job jetzt. Dass ich da ankam, war die Situation sowieso schon sehr angespannt. Es waren ja gerade mal 2 Jahre vergangen. Und da möchte ich eine kleine Geschichte einstreuen. Die ist wirklich sehr, sehr markant. Ich war in einem Stadtteil. Und in diesem Stadtteil gibt es ein Altenheim. Und das ist eine humanitäre Stiftung auf privater Spendenbasis. Und war sehr beeindruckt, wie sich dort um bedürftige, alte, versehrte Menschen gekümmert wurde. In der gleichen Gegend, im gleichen Bezirk, im gleichen Stadtbezirk gibt es ein Gefängnis, ein Foltergefängnis, wo viele, die 2009 auf die Straße gegangen waren, eingekerkert wurden und gefoltert wurden. Ich ging dann zum Presseamt und habe meine Pressekarte beantragt nach dem Besuch in diesem Altenheim, in diesem versehrten Heim. Und da fragte mich der Typ so charmant, und was haben Sie so die letzten 2 Tage gemacht? Und da habe ich gesagt, ich war in Kachisak. Und da wurde der kreidebleich, seine Stirn legte sich in Falten, sein Hals schwoll an und er fuhr mich an, wie ich mich erdreisten könne, da hinzugehen. Ich kannte das Gefängnis da gar nicht. Ich wusste nur von dieser Einrichtung. Und der hatte gedacht, ich sei aber da rumschlawenzelt und hätte Interviews geführt und hätte mich da in dieses Gefängnis eingeschlichen sozusagen, nicht als Insasse, sondern eben als Journalist, um heimlich zu recherchieren. Da ging mir dann tatsächlich irgendwo so eine Lampe auf und ich dachte, wow, hier sind echt die Sensibilitäten, die sind hier wirklich auf absolut 180.000 Volt gestellt. Der hat mich also so in den Senkel gestellt, bis ich dann langsam erklären konnte, nein, es gibt dieses Versehrten- und Altenheim, wo die Leute wirklich wunderbare humanitäre Arbeit leisten. Und dann hat er das also nachgeschlagen, hat sich dann auch entschuldigt. Das war für mich ein sehr prägendes Erlebnis, wie schlimm das damals zuging. Ich habe dann natürlich nachgefragt später, was ist eigentlich in diesem Gefängnis passiert? Da wurden also nicht nur Leute von der Straße weg verhaftet und gefoltert, sondern ganz gezielt eben auch von Dissidenten, die bekannt waren. Die wurden in diesem Gefängnis zum Teil misshandelt, manche wurden auch zu Tode gefoltert. Also das war so der Eindruck, der eben 2011 bei mir schon verhärtet war, dass ich nicht in ein Land komme, wo mir alle Türen offen stehen, sondern wo es wirklich knallhart zur Sache geht.
Den iranischen Gottesstaat gibt es seit 1979. Das Regime kam durch eine Revolution an die Macht. Davor war das Land eine Monarchie. Der Herrscher hieß Schah, das bedeutet im Persischen König. Der letzte iranische Schah war Mohammad Reza Pahlavi. Gegen ihn kämpften viele unterschiedliche politische Lager. Darunter religiöse Gruppen, genauso wie Linke und Intellektuelle. Diese sehr unterschiedlichen Gruppen hatten eins gemeinsam. Sie sahen im Schah eine Marionette des Westens. Diesen Einfluss wollten sie zurückdrängen und vor allem den Profit des Westens am iranischen Öl unterbinden. Der Iran gehört zu den Ländern mit den weltweit größten gesicherten Erdöl- und Erdgasvorkommen. Der Sohn des letzten Schahs lebt heute in den USA und ruft derzeit zu gezielten Protesten gegen das iranische Regime auf. Manche Iraner sehen in ihm eine Figur, die die Opposition einen könnte. Aber zurück in die 60er und 70er Jahre. Eine Schlüsselfigur dieser Zeit ist der islamische Rechtsgelehrte Ruhollah Khomeini. Er trägt den geistlichen Ehrentitel Ayatollah. Khomeini macht schon früh gegen die Politik des Schahs mobil, bezeichnet ihn als Tyrann unserer Zeit und wird dafür 1963 unter Hausarrest gestellt. Nur ein Jahr später wird er in die Türkei abgeschoben und muss im Exil leben. Erst im Irak, später in Frankreich. Anfang der 70er Jahre erscheint sein Buch »Der islamische Staat«. Darin skizziert Khomeini seine Idee eines Gottesstaates und trifft damit auf offene Ohren. Journalisten interviewen ihn gern und der Mann mit weißem Bart und schwarzen Turban erzählt den Medien bereitwillig von seinen Plänen einer iranischen Theokratie.
Anstelle des Schahs wollen wir einen islamischen Rechtsstaat, eine demokratische Regierung und einen unabhängigen Iran aufbauen.
Er gibt sich in diesen Interviews demokratisch, spricht von einem islamischen Rechtsstaat und einer demokratischen Regierung, von einem unabhängigen Iran. Es sollte anders kommen.
Gerade hat der iranische Rundfunk offiziell die Ausreise des Schahs und seiner Frau in Richtung Ägypten bekannt gegeben. Der Jubel kennt hier keine Grenzen.
Im Januar 1979 wird der Schah gestürzt. Die Proteste gegen ihn geraten außer Kontrolle und er muss fliehen. Im Monat darauf fliegt Ayatollah Khomeini von Paris zurück in seine Heimat. In Teheran erwarten ihn bereits die Massen. Sie jubeln ihm zu. Frauen haben sich schwarz verschleiert. Sie feiern das Ende der Monarchie.
Den Massen auf der Straße, rund 3 Millionen Menschen mögen es heute gewesen sein, genügte allerdings bereits das Bewusstsein, dass ihr Imam Ayatollah Khomeini so dicht an ihnen vorübergefahren war.
Viele sprechen damals von der Islamischen Revolution, ein wichtiges Ereignis für Schiiten in der ganzen Welt. Schiiten sind neben Sunniten die größte Strömung im Islam. Mehr zum Konflikt zwischen Sunniten und Schiiten könnt ihr in unserer Folge zum Kalifat nachhören. Wir haben sie in den Shownotes verlinkt. Ja, als Ayatollah am 1. Februar 1979 mit einer Maschine aus Paris in Teheran landet, sind massenweise Menschen auf der Straße. Sie feiern ihn und jubeln ihn wie so einen Popstar. Wollten die Menschen im Iran damals einen Gottesstab?
Nein, den wollten sie nicht. Die Revolution des Jahres 78-79 wird zwar häufig in der Literatur als islamische Revolution bezeichnet, aber es war nicht so, dass der Islam da wirklich im Vordergrund stand.
Das ist Islamwissenschaftlerin Katayun Amirpour. Sie ist Professorin an der Universität Köln und forscht zum schiitischen Islam sowie zur Geschichte und Kultur des Iran. Amirpour selbst hat iranische Wurzeln. Sie gehört in Deutschland wahrscheinlich zu den besten Kennerinnen des Landes. Amirpour sagt, Iran übrigens ohne Artikel, beide Varianten, also der Iran oder einfach nur Iran, sind laut Duden korrekt. Wir hier im Deutschlandfunk sagen der Iran. Aber zurück zur Revolution von 1979. Sie wird oft als islamische Revolution bezeichnet, was aus Amirpours Sicht nicht ganz stimmt.
Das war eine Revolution, die von ganz unterschiedlichen Kräften bewerkstelligt worden ist. Es gab die Nationalreligiösen, die Bürgerlichen, die Liberalen, die Kommunisten waren sehr, sehr stark. Es gab die Volksmujahedin, die eine etwas seltsame, krude Mischung aus Marxismus und Islam propagieren. Man muss natürlich sagen, dass Ayatollah Khomeini die Person war, die die Massen hinter sich versammeln konnte. Er war derjenige, der mit seinen Aufrufen aus dem Exil, zunächst aus Najaf und dann aus Paris, wirklich die Massen auf die Straßen bekommen hat. Also es waren sehr, sehr viele unterschiedliche Kräfte an diesem großen Aufstand gegen den Schah beteiligt. Geeint hat sie eigentlich nur das, was Khomeini immer als Parole ausgegeben hat, nämlich Schah Bayat Beravat, der Schah muss weg. Ansonsten hatten sie sehr, sehr unterschiedliche Vorstellungen darüber, wie denn nun dieser neue Staat auszusehen hat. Und Ayatollah Khomeini hat sich in seinem Pariser Exil ausgesprochen liberal geäußert. Er hat gesagt, das wird ein Staat sein, in dem die Menschenrechte geachtet werden, in dem Freiheiten hochgehalten werden, in dem die Frauen natürlich den Männern gleichgestellt sind. Er hatte einen wahnsinnig guten PR-Berater damals, Bani Sadat. Der hat das vor ein paar Jahren, kurz vor seinem Tod, dann mal in einem Interview in Le Monde gesagt, dass er dem Ayatollah gesagt hat, so und so musst du reden, sonst wird das hier nichts in Paris. Und daraufhin haben die Leute gedacht, gut, das könnte vielleicht wirklich jemand sein, der als charismatische Persönlichkeit, der als einende Persönlichkeit alle Leute hinter sich versammeln kann. Und die Oppositionspolitiker haben damals geglaubt, dass Ayatollah Khomeini dann nach Iran zurückkehrt und sich schön zurückzieht in die Religionsstadt, die Gelehrtenstadt Rom und ansonsten das tut, was er versprochen hatte. Er hatte einer Verfassung sein Platzett gegeben, die vorher ausgearbeitet war von den liberal-demokratischen Kräften. Das war eine grundlegend demokratische Verfassung. Diesen demokratischen Verfassungsentwurf hat er abgesegnet. Mit dem ist er nach Teheran zurückgeflogen. Ja, und dann kam alles anders.
Denn der Iran wurde zu einem Gottesstaat, einer Theokratie, einer religiösen Diktatur. Um diese ganze Entwicklung zu verstehen, müssen wir noch mal ein Stück in der iranischen Geschichte zurückgehen, in die 1950er Jahre. Denn 1953 kommt es zu einer Zäsur, die bis in die iranische Gegenwart hineinwirkt. Es geht um den Sturz von Mohammed Mossadegh. Ganz ausführlich haben wir mit Katayoun Amirpour darüber schon mal gesprochen, in der Folge über das Ende von Demokratien. Die findet ihr zum Nachhören auch in den Shownotes. Was an dieser Stelle wichtig ist, Mossadegh, das war ein populärer iranischer Premierminister, der demokratisch gewählt wurde. Doch den USA und Großbritannien war er ein Dorn im Auge, denn er hat die Ölförderung verstaatlicht. Rohstoffe, auf die es der Westen abgesehen hatte. Deswegen wurde Mossadegh unter der Regie der amerikanischen CIA und des britischen MI6 gestürzt. Darauf folgte die autoritäre Herrschaft von Schah Mohammad Reza Pahlavi, unterstützt von den USA. Also ein von außen erzwungener Regime-Change. War das im Prinzip der Sündenfall des Westens?
Das war auf jeden Fall der Sündenfall des Westens und man kann sogar argumentieren, dass das Ausschlaggebende war, warum es zur Revolution gekommen ist. Die Iraner standen zu allergrößter Mehrheit hinter Mohammad Mossadegh, als er das Erdöl verstaatlicht hat. Als er argumentiert hat, wieso, das ist doch unser Erdöl, wieso gehen die Briten hin und bekommen den ganzen Gewinn aus diesem Erdöl. 2 Jahre lang hat man den Mann unterstützt, indem man Staatsanleihen gekauft hat. Ich erinnere mich daran, dass meine Oma ihr Gold versetzt hat, um Staatsanleihen zu kaufen. Also man hat quasi den Staat finanziert, der boykottiert worden ist von den westlichen Mächten. Die Amerikaner sind erst relativ spät ins Spiel gekommen. Also eigentlich ging es um einen Kampf zwischen Großbritannien und Iran. Und dann kamen aber die Amerikaner ins Spiel und putschten Mossadegh hinweg. Zu diesem Zeitpunkt war Mohammad Reza Pahlavi ein sehr junger und ein recht unerfahrener und deshalb recht viel Freiraum lassender Herrscher gewesen. Er war 1953 dann aus Angst vor seinem Ministerpräsidenten ins römische Exil gegangen mit seiner deutsch-iranischen Frau Soraya. Deswegen haben gerade deutsche Medien da immer so ganz genau hingeguckt. Und weil er eben noch so jung und unerfahren war, war das eine Zeit, wo sehr viel an freier Presse möglich war, wo wirklich ganz viele Dinge aufgeblüht sind. Dann sind die Amerikaner gekommen und haben aus eigenem Interesse, weil man Furcht hatte, dass wenn die Iraner jetzt Erfolg haben damit, dass ihre Erdöleinnahmen hauptsächlich an sie selber gehen, dann könnte Saudi-Arabien das ja nachmachen. Das wollte man unbedingt verhindern. Man putschte und brachte Mohammad Reza Pahlavi wieder an die Macht. Und ab diesem Zeitpunkt wurde er ein diktatorischer Herrscher, nach der Erfahrung, dass man ihn einfach ins Exil schicken kann, mehr oder minder, und hat seinen Geheimdienst systematisch aufgebaut, hat Parteien verboten, hat die ganzen anderen Strömungen, die es in der politischen Arena gab, systematisch ausgebotet und in den Untergrund getrieben. Und ab da begann erst diese diktatorische Herrschaft, die eben letztlich zur Revolution führte. Und insofern, ja, das war der große Sündenfall des Westens, denn das war der einzig demokratisch legitimierte Ministerpräsident, den Iran jemals hatte, hinter dem alle standen. Und nur weil er nicht nach der Pfeife des Westens getanzt ist, ist er weggeputscht worden. Alle iranischen Historiker, die darüber schreiben, kreiden das dem Westen an. Aber ich habe jetzt noch keinen ranghohen Politiker gehört, der gesagt hätte, das war wirklich, es reiht sich ein in eine Reihe von anderen amerikanischen Interventionen, wo man einfach immer die Herrscher, die einem nicht lieb waren, weggeputscht hat und es einem völlig egal war, was die Bevölkerung wollte. In einem antikolonialen Diskurs ist das durchaus ein Thema, aber dass irgendjemand aus der westlichen Politik da mal ein Einsehen gehabt hätte, ist mir so nicht bekannt, nein.
Halten wir fest, das Jahr 1953 ist ein Einschnitt in der iranischen Geschichte. Der demokratisch gewählte Mossadegh wird gestürzt, dafür ist der Schah zurück, unterstützt von Washington und London, aber verhasst im eigenen Volk. In den folgenden 25 Jahren führt er einen pro-westlichen Kurs. Seine sogenannte Weiße Revolution soll das Land reformieren. Dafür startet er Bildungsinitiativen, Alphabetisierungsprogramme auf den Dörfern, verteilt Ackerland an die Bauern und führt das Wahlrecht für Frauen ein. Aber es hilft ihm alles nichts. Die Leute haben seine Monarchie längst satt. Kommen wir nochmal zur Stimmung, bevor es zur Revolution gekommen ist. Wie war die Stimmung in Iran? Was hat die Menschen bewegt?
Nun, die Menschen waren unzufrieden mit der autokratischen Politik des Schahs. Der Schah hat jegliche Widerworte gegen seine Politik, gegen das, was er durchsetzen wollte, abgestraft. Der iranische Geheimdienst, der SAVAK, wurde eingesetzt gegen alle Menschen, die eine missliebige Meinung vertreten haben. Also in Iran herrschte große politische Unfreiheit. Und es gab große wirtschaftliche Probleme, weil die Schere zwischen Arm und Reich immer breiter wurde. Die eben schon angesprochene Weiße Revolution führte zu einer großen Landflucht. Der Schah hat Ländereien aufgeteilt und hat den Bauern eigene kleine Parzellen gegeben, was aber nicht dazu geführt hat, dass sie wirklich wirtschaftlich unabhängig arbeiten konnten und ihre Familien ernähren konnten. Es führte zu einer Landflucht. Das war der Zeitpunkt, zu dem Teheran dann ein wirklicher Moloch wurde. So war auch die wirtschaftliche Unzufriedenheit immer größer. Und so hatte man eine ganze Reihe von Kritikpunkten am Schah, die möglicherweise anders hätten gelöst werden können, wenn der Schah etwas mehr auf die Opposition eingegangen wäre und auf die Forderungen der Opposition, vor allem die Forderung nach mehr Mitsprache. Aber das hat er nicht zugelassen. Und so hat sich eine immer breitere Oppositionsbewegung gegründet. Die Menschen haben sich immer mehr hinter die einzelnen Oppositionspersönlichkeiten gestellt, von denen Ayatollah Khomeini nur einer war. Er war im Ausland, er war relativ sicher, er konnte von dort seine Nachrichten viel besser verbreiten als die Oppositionspolitiker im Iran. Die Leute, die er in Iran hatte, sind immer zu ihm gefahren nach Najaf. Er hat seine Reden auf Kassetten aufgenommen. Und diese wurden dann zurücktransportiert nach Iran. Also er konnte damit Leute erreichen, was dann Oppositionspolitiker wie zum Beispiel Mehdi Bazargan aus dem liberal-religiösen Lager gar nicht konnten, weil sie der Zensur des Schahs unterworfen waren. Das Gleiche galt für die vielen linken Gruppierungen. Gerade die Linken waren extrem stark in Iran zu dieser Zeit. Aber sie konnten eben weder Einfluss nehmen auf die Regierung des Schahs, noch hatten sie diese Möglichkeit, die Massen auf die Straßen zu bringen. Das konnte Ayatollah Khomeini bewirken.
Und dann kommt es zu der Revolution, über die wir bereits gesprochen haben. Der Ayatollah kehrt aus dem Pariser Exil zurück nach Teheran und ruft am 1. April 1979 die Islamische Republik Iran aus. Heute wissen wir, die Hoffnung vieler Iraner auf Freiheit und Demokratie wird sich nicht erfüllen. Der Ayatollah baut einen Gottesstaat auf, eine Theokratie.
Bis zu diesem Punkt gab es sehr viele widerstreitende Meinungen in Iran. Es gab sehr viel Dissens, es konnte sehr viel Kritik geübt werden. Man hat sich noch sehr viel gestritten über das neue System, obwohl zu dem Zeitpunkt schon darüber abgestimmt worden war, dass es eine islamische Republik werden sollte. Allerdings hat man das damals mit einer ziemlichen Fangfrage gemacht. Man hat ein Referendum unter der Bevölkerung stattfinden lassen. Da wurde aber nur die Frage gestellt, wollt ihr das alte System oder eine Islamische Republik. Dass das alte System niemand wollte, war ja klar. Die Leute hatten gerade eine Revolution gemacht und unter einer Islamischen Republik konnte sich niemand etwas so richtig vorstellen, denn es gab keinen historischen Vorläufer dafür. Die Leute um Khomeini herum haben das bewusst im Wagen gehalten, was es denn eigentlich sein soll.
Auch ein PR-Coup, hä?
Auch ein ziemlicher PR-Coup, genau, ja. Und man hat aber eben sich auf diesen demokratischen Verfassungsentwurf verlassen, der ja da war, und hat sich gedacht, gut, dann ist das eben eine Republik, so wie man das kennt, den Begriff Republik, und die hat aber so ein bisschen was an islamischen Vorzeichen. Da wird der Islam geachtet, da kann man seine muslimische Religion ausleben. Also so ungefähr hat man sich das vorgestellt.
Heute ist der Iran de facto eine religiöse Diktatur. Er wird auch als Schurkenstaat bezeichnet. US-Präsident George W. Bush sprach 2002 von einer Achse des Bösen, zu der auch den Iran zählte. Das Verhältnis des Iran zum Westen ist tief gestört und die Wurzeln dafür liegen ebenfalls im Jahr der Revolution. 1979. Der geflohene Schah ist schwer an Krebs erkrankt und wird in einem New Yorker Krankenhaus behandelt. Vermutlich befeuern die Nachrichten darüber im Iran anti-amerikanische und anti-westliche Proteste. Die Lage ist angespannt. Tausende Iraner gehen auf die Straßen. Sie fordern die Auslieferung des Schahs. Skandieren Tod den USA. Und es bleibt nicht bei Worten. Im November 1979 stürmen mehrere hundert iranische Studierende die US-Botschaft in Teheran. Dort nehmen sie fast 90 Geiseln, davon mehr als 60 US-Bürger.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ein Versuch der Amerikaner, die Geiseln in Teheran zu befreien, ist in der vergangenen Nacht gescheitert. Das Unternehmen wurde schon in der Vorbereitungsphase wegen unvorhergesehener technischer Schwierigkeiten auf iranischem Boden abgebrochen.
Die neuen iranischen Führer lassen die Geiselnehmer gewähren. Deren Taten scheinen in ihren Plan zu passen. Auch in anderen Ländern werden US-Botschaften und Institutionen angegriffen, befeuert und angeheizt von Ayatollah Khomeini. Über ein Jahr werden die Botschaftsmitarbeitenden in Teheran festgehalten. Sie werden mit Augenbinden im Fernsehen vorgeführt. Eine große öffentliche Demütigung der Supermacht USA.
Also das ist das amerikanische Trauma bis heute. 444 Tage lang wurden Diplomaten in Iran als Geiseln genommen. Man hat das nur durch sehr, sehr langwierige Verhandlungen dann endlich geschafft, dass diese Geiseln freigekommen sind. Und das ist natürlich ein absoluter No-Go zwischen zwei Staaten, dass man Diplomaten als Geiseln nimmt. Es war eine Aktion, die, so weiß man, inzwischen mehr oder minder in Eigeninitiative von einigen Studenten vorgenommen wurde. Das war nicht etwas, was die Regierung damals angeordnet hätte. Im Gegenteil, es stand ihr gar nicht der Sinn nach. Damals gab es noch eine recht demokratisch orientierte Regierung. Ministerpräsident Bazargan bemühte sich um gute Beziehungen zum Westen. Er bemühte sich auch in dem Fall der Geiselnahme um sehr viel Schadensbegrenzung. Aber Ayatollah Khomeini ging dann recht schnell hin und sah auch hier wieder ein Momentum. Insofern kann man immer schlecht sagen, wo war es Taktik, wo war nicht. Es war nicht von ihm initiiert, es war nicht von ihm angeordnet. Aber als es dann passierte, weiß ich natürlich auch nicht. Aber so kann man sich das vorstellen. Das ist ja ein hervorragendes Momentum und kaperte dann diese Botschaftsbesetzung der Studenten, um nochmal das Anti-US-Klima anzufachen und anzufeuern. Und das konnte er relativ gut, weil die Studenten, die dann waren in der Botschaft, die ganzen Geheimdienstunterlagen zusammengesetzt haben, die kurz vorher geschreddert worden waren. Und da kamen schon einige schlimme Dinge an den Tag, wo sehr, sehr deutlich wurde, wie Amerika die iranische Politik, wie Amerika den iranischen Schah bestimmt hatte.
Und wie hat sich diese Botschaftsbesetzung auf das Verhältnis zwischen Iran und USA ausgewirkt?
Das ist der Punkt, ab dem es dann schlecht und immer schlechter wurde. Also es wurde eigentlich nie wirklich besser. Es gab mal einen kurzen Moment, wo es hätte besser werden können. Das war, als Mohammad Khatami 1997 Präsident wurde und dann mit eines der ersten Interviews, das er gab, gab er Christiane Amanpour, der sehr berühmten amerikanisch-iranischen Journalistin von CNN. Und da fragte Amanpour ihn dann sehr deutlich nach dieser Botschaftsbesetzung und er sagte halb entschuldigend oder also so entschuldigend, wie er das konnte, um noch überhaupt von den Hardlinern in Iran bestehen zu können. Es geschehen Exzesse in einer Revolution, von denen man im Nachhinein denkt, dass sie nicht gut waren. Also das war als Entschuldigung gemeint. Die Hardliner haben ihn hart angegriffen dafür in Iran und das wäre der Moment gewesen, wo man die Beziehungen auf bessere Beine hätte stellen können. Es gab dann einiges auch an ausgestreckten Händen in dieser Zeit in Richtung USA, die wurden aber nicht angenommen. Also das betraf sogar den Atomdeal. Das war dann zwar im Jahre 2001, als Iran der Nordallianz bzw. den Amerikanern geholfen hat, Kontakte zur Nordallianz aufzustellen im Kampf gegen die Taliban. Es gab da ausgestreckte Hände, aber ich glaube, vor dem Hintergrund dieses amerikanischen Traumas der US-Besetzung konnte kein amerikanischer Präsident es seiner Öffentlichkeit verkaufen, dass man auf Iran zugeht.
Das ist bis heute so geblieben.
Das ist bis heute so geblieben, ja. Und danach hat sich die Rhetorik ja auch nochmal ganz, ganz stark verschärft. Also das war wirklich eine Phase, wo eine solch harsche Rhetorik aus Iran auch nicht kam, wo Mohammad Khatami gegen den erklärten Willen des religiösen Führers gewählt worden war, 70% der Iraner hinter sich hatte und einen deutlich offeneren Kurs gegenüber den Vereinigten Staaten und dem Westen insgesamt gefahren ist. Also er hat es versucht, aber er ist gescheitert an dem Bollwerk in Iran, aber dann auch, weil die ausgestreckte Hand nicht angenommen wurde.
1980 greift der Irak unter Saddam Hussein seinen Nachbarn Iran an. Es ist der Beginn des ersten Golfkriegs, der 8 Jahre dauern wird. Während der Irak von mehreren Ländern unterstützt und beraten wird, darunter Saudi-Arabien und den USA, bleibt der Iran in diesem Krieg international isoliert. Womöglich ist diese Erfahrung auch ein Grund für das Streben des iranischen Regimes nach der Atombombe. Es geht um Stolz und um Stärke. Das Atomprogramm wird von vielen Ländern als Sicherheitsrisiko eingestuft, vor allem im Westen. Aus dem Atomabkommen, das der Iran 2015 unter anderem mit den USA, China und der Europäischen Union abgeschlossen hat, sind die USA unter Trump 2018 ausgestiegen. Im vergangenen Jahr, da haben die USA und Israel iranische Atomanlagen angegriffen und mutmaßlich teilweise zerstört. Doch die Angst vor der iranischen Bombe, die bleibt. Wir haben ihn schon angesprochen, der Krieg zwischen Irak und Iran von 1980. Wie hat er Iran geprägt?
Nun, er hat zu 1 Million Toten geführt, zu einem Stellungskrieg, der schon ab 1982 nicht mehr zu gewinnen war. 1982 war der Punkt, wo Iran den Aggressor tatsächlich hinter die irakisch-iranische Grenze zurückgetrieben hatte. Ab da war, wie man so schön sagt, Khorram Shah befreit. Der irakische Aggressor befand sich nicht mehr auf iranischem Boden. Ab da gab es auch ein Waffenstillstandsangebot aus dem Irak. Aber da haben die Iraner gedacht, sie sitzen am längeren Hebel und jetzt würden sie eben zurückschlagen und jetzt würden sie den Irak einnehmen. Das hat nicht geklappt und zu unsäglichen Schäden, zu unsäglichem Leid geführt in den darauffolgenden Jahren. Irgendwann musste Ayatollah Khomeini dann einsehen, dass es so nicht mehr weitergeht. Er hat damals gesagt, ich musste einen Giftbecher trinken, als er eingeschlagen hat in den Waffenstillstand zwischen Iran und Irak. Und dieser Krieg hat Iran natürlich wahnsinnig geprägt. Man spricht bis heute von dem aufgezwungenen Krieg. Man sagt, wir wollten diesen Krieg nicht. Und es stimmt auch insofern, dass Iran ist, es gab nicht mal Militär an der Grenze. Deswegen ist er, da musste er ihn auch einmarschiert, weil er dachte, es ist ja leichtes Spiel. Das sind immer noch revolutionäre Wirren, in denen dieses Land da steckt. Da habe ich leichtes Spiel, wenn ich hier einmarschiere. Und in Iran wird diese Verbindung sehr häufig angestellt, dass man sagt, weil dieser Aggressor von außen kam, konnten wir nicht das System etablieren, was wir eigentlich etablieren wollten. Also das heißt, zu dem Zeitpunkt, als Saddam Hussein in Iran einmarschierte, war Iran bereits Islamische Republik und es war auch schon die sogenannte Velayat-e-Fari, also die Führung des obersten Rechtsgelehrten, installiert. Aber auch da dachte man, das wäre vielleicht eher so eine etwas repräsentative Funktion, ähnlich der Queen of England beziehungsweise dem King of England. Gott, ich bin etwas der Zeit hinterher. Und insofern war das alles noch nicht ausgemacht. Aber als dann der Krieg begann, konnte Khomeini seine Gegner, seine innenpolitischen Gegner systematisch ausschalten, indem er gesagt hat, zum einen, also jetzt müssen wir erstmal uns gegen den Aggressor wehren. Wir haben jetzt keine Zeit für irgendwelche politischen Debatten. Wir müssen sehen, dass Saddam Hussein aus dem Land geworfen wird. Und wer sich dann widersetzt hat, der wurde dann abgestempelt als 5. Kolonne des Feindes, also jemand, der dem Feind in die Hände spielt.
Und dazu kommt eben ein krasses Missmanagement, das 1979 angefangen hat.
Nochmal der Journalist und ehemalige Iran-Korrespondent Reinhard Baumgarten. Er beobachtet weiterhin die Lage im Land, die Proteste und das Regime, das sich trotz allem an der Macht hält.
Letztlich ist es heute ein durch und durch korruptes Regime. Es gibt Nutznießer, es gibt die Pasdaran, vielleicht 200.000 Menschen, die den Revolutionswächtern angehören, vielleicht 190, vielleicht 220, die genaue Zahl lässt sich nie wirklich feststellen. Diese Revolutionswächter, oder auch die Revolutionsgarde genannt, die beherrscht große Teile der Wirtschaft, sie beherrschen große Teile der Importindustrie, das geht natürlich viel auf private Konten, und die wirtschaften in die eigene Tasche. Also es ist ein Staat, der durch und durch korrupt ist, der geprägt ist von Nepotismus und der politisch total abgewirtschaftet hat.
Die iranischen Proteste werden ganz maßgeblich von Frauen getragen. 2022 war eine junge Frau, Gina Mahsa Amini, im Gewahrsam der Polizei zu Tode gekommen. Sie war von der sogenannten Sittenpolizei verhaftet worden, weil sie ihr Kopftuch angeblich nicht korrekt getragen hatte. Ihr Tod hatte damals viele iranische Frauen auf die Barrikaden gebracht, die unter dem Motto Frau, Leben, Freiheit protestierten und mutig ihre Haare zeigten. Was glauben Sie, welche Rolle könnten die iranischen Frauen spielen, wenn wir auch an die Demonstrationen, Proteste von vor 3 Jahren denken?
Die Frauen spielen eine unglaublich wichtige Rolle, weil es für die Frauen, das ist jetzt nicht nur irgend so ein westlicher Popanz, dass man immer wieder auf die Frauen kommt mit Bild und Ton und in Schrift und Sprache, sondern die Frauen dort sind wirklich stark. Die sind ganz anderem Druck ausgesetzt als die meisten Männer. Ja, schon alleine, wenn sie ihr Kopftuch locker tragen. Ich habe die Szene mehrfach beobachten können, selbst im Norden Teherans, wie dort so Polizeibusse stehen und dann kommen Basij, die ich schon beschrieben habe, so Milizionäre, die dann in Anführungszeichen lockerer gekleidete Frauen in diesen Bus zerren. Dann werden die zu Polizeistationen gebracht, dann werden sie belehrt. Je nachdem, wie oft sie schon einkassiert wurden, werden sie bestraft. Wenn sie ganz widerständig sind, verlieren sie ihren Job. Manche verlieren ihre Scheckkarten bei der Bank, verlieren ihre Konten. Also das ist zum Teil wirklich richtig krass, was den Frauen dort angetan wird. Und trotzdem sind die Frauen so unfassbar mutig. Ich habe unglaublich starke Frauen im Iran getroffen, die gesagt haben, es geht uns ums Überleben, ums nackte Überleben als Frau. Ayatollah Khamenei bezieht sich gerne auf Rationalität. Das ist total spannend. Ich habe das in vielen Reden gehört, wenn er dem Westen vorwirft, die seien nicht rational, die könnten nicht richtig denken, die würden irrational handeln. Also diese iranische Führung bildet sich wahnsinnig viel, auch theologisch begründet, darauf ein, dass sie angeblich rational sei. Es wäre aus meiner Sicht rational, gerade in der jetzigen Situation, dass das Regime von bestimmten Positionen abrückt, wie zum Beispiel diese völlig bescheuerte und nutzlose Nuklearpolitik, die das Land über 100 Milliarden Dollar gekostet hat und die letztlich nicht das hält und halten kann, was sie sich davon versprochen haben, nämlich einen Schutzschirm, der Israel davon abhält, den Iran anzugreifen, der die USA davon abhält, den Iran anzugreifen. Ist ja alles verpufft, wir haben das doch im Sommer gesehen. Dieses ganze hohle Geschwätz, ja, wie bedrohlich sie angeblich sind. Alles dummes, hohles Geschwätz. Es wäre gut, wenn der Iran, wenn das Regime mit dem Westen versucht, ins Gespräch zu kommen. Das würde der Bevölkerung helfen.
Am Ende wollte ich von Reinhard Baumgarten wissen, ob er einen Sturz des iranischen Regimes für möglich hält.
Also der Regimesturz wird irgendwann kommen. Das ist unausweichlich. Also das Osmanische Reich, das Römische Reich sind alle irgendwann zugrunde gegangen und die waren besser organisiert. Und wenn ich mir die Zahlen, Daten, Fakten der Islamischen Republik Iran angucke, dann ist es eine einzige Katastrophe. Ja, wir reden im Moment von einer Inflation von 42% pro Monat. Wir reden von einem gewaltigen Brain Drain. Also dass wirklich die schlauen Leute, Ärzte, Ingenieure, ITler, Lehrerinnen, dass die das Land verlassen, wann immer es geht. Es ist jetzt schwieriger geworden, weil die USA eben restriktiver sind unter Trump. Wir reden von gigantischen Umweltproblemen, die ich zum Teil auch während meiner Zeit dokumentiert habe. Der Oromia-See zum Beispiel, einer der größten Binnenseen der Welt, ist inzwischen so gut wie, ich glaube, 98% ausgetrocknet. Ähnlich wie der Aralsee, der ein paar Kilometer weiter nordöstlich ist in Mittelasien. Wir reden also von einer derartigen Fülle von Problemen, dass dieses Regime unweigerlich irgendwann zusammenbrechen wird. Ob das organisiert passieren wird, das bezweifle ich, weil das Regime natürlich knallhart gegen jeden vorgeht, der sich traut, den Mund aufzumachen und zu sagen, ey, halte zu Gnaden, hier läuft was schief. Ja, die kriegen ja sofort einen aufs Dach oder werden eingesperrt oder werden misshandelt. Aber dieses Regime ist total abgewirtschaftet. Alles, was wir immer wieder damit verbinden, die wollen die Revolution exportieren, das ist alles bla bla. Die kämpfen ums nackte Überleben. Wenn ich sage die, dann meine ich wirklich die Nutznießer dieses unmenschlichen Regimes um Ayatollah Ali Khamenei.
dieser Folge haben wir über die iranische Geschichte gesprochen. Wie aus einer jungen Demokratie der Gottesstaat von heute werden konnte und wie die aktuellen Proteste an den Grundfesten dieser Islamischen Republik rütteln. Für Ihre Expertise bedanke ich mich bei Katayun Amirpour und Reinhard Baumgarten. In der nächsten Folge erwartet euch dann der erste Teil zur Geschichte der Sowjetunion.
Im Grunde macht man sich die Vergangenheit so, dass die Gegenwart im Blick auf die Zukunft richtig beschaffen ist. Also so beschaffen ist, wie man sie gerne hätte. Und dazu bemüht man natürlich die Vergangenheit. Und das macht Putin auch.
Recherche und Redaktion in dieser Folge: Monika Dittrich, Regie und Produktion: Robert Hausburg, Faktencheck: Johanna Klenke und Jule Dieterle. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst uns doch eine gute Bewertung da und empfehlt uns weiter. Habt ihr Fragen, Kritik, Lob oder Anregungen? Dann schreibt uns am besten eine Mail an derrestistgeschichte@deutschlandfunk.de. Ich bin Antran, macht's gut und tschüss.
Wenn ihr euch für Europapolitik interessiert und das alles ein bisschen besser verstehen wollt, dann hört doch mal in unseren Europapodcast.eu rein. Wie wichtig Entscheidungen aus Brüssel sind und was abgeht hinter den Kulissen des Europäischen Parlaments und bei den EU-Gipfeln, das besprechen wir dort. Ich bin Katrin Schmidt und ARD-Korrespondentin in Brüssel. Jeden Freitag liefere ich euch von hier aus in .eu die Top-Themen aus Europa. Spannend und meinungsstark diskutiert. .eu, der Europapodcast.